seid Eltern von Kindern in einer Stadt. Das Kind ist ein Junge und spielt sehr gerne Fußball. Und nun gibt es verschiedene Dinge, die man machen muss, wenn man ein Kind im Fußballverein spielen lassen will. Habe ich mal gehört. Also so kenne ich das zumindest da, wo ich herkomme. Da gab es verschiedene Auflagen, die man erfüllen musste, damit man nachher dann auch wirklich gespielt hat. Weil es gibt halt nun mal nur 11 Spieler pro Seite. Und da musste man auch zeigen, dass man es würdig ist und wert ist, zu diesen 11 zu gehören. Und im Dorf lief es normalerweise so. Eigentlich war klar, Leistung entscheidet. Die Besten, die spielen. So sollte es eigentlich sein. Und wenn man überlegt, dann sagt man, ja, das ist eigentlich nachvollziehbar. Wenn das Ziel ist, zu gewinnen, wenn das Ziel ist, eine gute Mannschaft aufzustellen, dann ist klar, dass man sich die besten Leute holt. Oder? Ja, danke. Danke. Ihr dürft mitmachen. Okay. De facto war es aber eigentlich immer so gewesen, dass einer, der nur mittelprächtig gespielt hat, trotzdem immer gespielt hat. Und zwar aus einem einfachen Grund. Er war der Sohn vom Trainer. Oder auch ganz beliebt die Kombination von einer, ein Brüder, Geschwisterpaar, einer von denen spielt großartig, einer wirklich nur durchschnittlich, aber der Bessere sagt, ich spiele nur, weil mein Bruder mitspielt. So. Und dann sitzt der Trainer da und überlegt sich, was mache ich denn jetzt? Ihr merkt, sowas nennt man im Süden ein Geschmäckle, also das schmeckt irgendwie seltsam, wenn jemand bevorzugt wird, nur weil er zum Beispiel der Sohn vom Trainer ist, obwohl doch eigentlich für alle die gleichen Regeln gelten sollten, oder? Intuitiv haben wir das im Blick und sagen, irgendwie sollte das nicht sein. Das fühlt sich komisch an. Eigentlich ist das so nicht richtig. Die Bevorzugung aufgrund von einfach nur Geburt oder so ist seltsam und falsch. Die Bevorzugung aufgrund von Leistung im Fußball ist vollkommen nachvollziehbar, wenn nur die Besten spielen sollten. In den meisten Orten, in denen wir uns sagen wir, im Leben bewegen, ob Beruf oder in der Schule oder was, ist Leistung das Entscheidende. Und die Diskriminierung aufgrund von Leistung vollkommen angebracht und richtig. Stellt euch mal vor, was das bedeutet hätte, wäre ich damals zu meiner Mathelehrerin gegangen mit einer 5 in der Hand und gesagt, nur weil ich schlecht in Mathe bin, eine 5 mir zu geben. Das ist doch Diskriminierung. Das ist seltsam, oder? Also ihr merkt, das ist natürlich ein bisschen überzogen. Der Gedanke dahinter ist aber, dass in diesen Orten es vollkommen nachvollziehbar ist, dass jemand bevorzugt wird aufgrund von Dingen, die er kann oder die er tut. In vielen Orten ist es, sollte das zumindest so sein, dass man auf die Art und Weise weiterkommt, sich Dinge erarbeitet, Fortbildungen macht und sich das irgendwie auch beruflich widerspiegelt. Ja, das ist vollkommen nachvollziehbar. Die Frage ist nur, sollte in der christlichen Gemeinde das eigentlich genauso laufen? Sollte es in der christlichen Gemeinde eigentlich genauso laufen? Und darum soll es heute in der Predigt gehen. Die Predigt hat 3 Teile. Zunächst wollen wir uns mit der Redewendung beschäftigen, beurteile nie ein Buch nach seinem Einband. Oder ich würde sogar sagen, beurteile nie ein Buch nach seinem Titel. In einem zweiten Punkt wollen wir uns genauer damit beschäftigen, warum von der Bibel her gesehen diese Art von Bevorzugung in der Gemeinde falsch ist. Und was das Schwierige daran ist und das Problem. Und zuletzt ein kleiner Ausblick, wie kann ich denn frei werden, wenn ich selbst mich dabei erwische, dass ich so jemand bin, der ungerechtfertigterweise verschiedene Menschen bevorzugt. Also diese 3 Schritte sollen uns heute begleiten. Zunächst mal aber eine kleine Bemerkung zuvor. Und zwar, wenn jemand bevorzugt wird, also wenn man sagt, man nimmt jemanden, behandelt jemanden aufgrund seines Ansehens ganz besonders und andere, weil sie irgendwie uns nicht so wichtig erscheinen, schlechter, dann gibt es meistens 2 Grundhaltungen, aus der heraus wir so handeln und diese Dinge tun. Die erste Grundhandlung ist die einleuchtende, wenn wir sagen würden, wir wollen irgendwie Ehre haben, wir wollen uns gut stellen mit dieser Person, wir wollen irgendwie etwas von deren Glanz und Bedeutung und Wichtigkeit haben. Das ist ganz spannend, ich habe mal gelesen von einem Superstar, einem Medienstar, einem Popstar, der egal wo er hinkommt, eigentlich nur von allen Leuten fotografiert wird und vor allen Dingen heutzutage mit Selfies. Das bedeutet, die Menschen kommen hin, nehmen eine Fotokamera und fotografieren sich selbst und den Superstar neben sich. Und das können sie dann posten auf Social Media und zeigen, hey, ich habe den Star so und so gesehen. Spannend war, der Mann selbst sagte, das geht ihm total gegen den Strich, weil er würde mehr gerne Menschen angucken. Er guckt quasi immer nur in irgendwelche Kameras rein. Er würde einem einfach mal auch einem Menschen begegnen, der nicht gleich sofort das Handy rauszückt. Aber man versucht sich eben darin ein bisschen zu sonnen, ein bisschen was abzuhaben von dieser Größe, von dem, was der besonders kann. Die zweite Richtung oder der zweite Beweggrund, der uns dazu bringen kann, Menschen zu bevorzugen, ist eigene Unsicherheit. Und wir glauben, dass der, den wir bevorzugen, uns hilft, diese Unsicherheit zu überwinden. Diese Sorge, diese Angst, das kann dann ein besonderer Experte sein, den wir dann brauchen, der uns dann irgendwie sagt, dass unser Leben gut oder schlecht ist und wie es zu laufen hat. Das sind so die beiden Motive und Beweggründe, die uns dazu bringen, Menschen zu bevorzugen. Aber nun zur Bibel und ganz besonders zum Brief von Jakobus, also einem Text, den wir im Neuen Testament finden. Also, wer von euch kennt den Spruch, beurteile nie ein Buch nach seinem Einband? Bitte mal Handzeichen, ist der bekannt hier oben oder ist das irgendwie so eine süddeutsche Marotte von mir? Ein paar einzelne, okay. Gut, was das bedeutet, beurteile nie ein Buch nach seinem Einband, bedeutet, dass der Wert eines Buches und die Aufmachung des Buches manchmal zwei Paar Schuhe sind. Ich habe zum Beispiel in meinem Schrank ein paar Bücher, die sind wirklich sehr, sehr hässlich eingebunden, also sehr furchtbar, mit ganz grellen Farben und wenn man die anguckt, dann sagt man, eigentlich will ich es nicht lesen. Aber wenn man reinguckt, ist es sehr wertvoll und sehr, sehr gut. Hinter der Redewendung steht also die Überzeugung zu sagen, triff kein so schnelles Urteil, auch nicht über andere Menschen, sondern beurteile einen Menschen nach seinem Charakter und nicht nach seinem Erscheinungsbild. Also wenn man dann sagt, einen Bartträger mag ich überhaupt nicht, was hat ein Bartträger jemals Gutes gesagt? Ne? Also so, das wäre eine Beurteilung nach äußeren Faktoren. Und nicht nur dieses Sprichwort sagt, dass das töricht ist, so zu handeln, sondern die Bibel auch. Mir ist das ganz besonders an einer Stelle klar geworden. Im Kopf wusste ich das immer, beurteile Menschen nicht so oberflächlich, das war mir klar. Aber wo ich mich selbst ertappt habe, das war ein Moment in meinem Studium. Ich war so drittes, viertes Semester und im Studium in Tübingen selbst gibt es einen Obdachlosen, der hinter dem Bau von den Philologen, also den Sprachwissenschaftlern und Germanisten, Deutschlehrern könnte man sagen nachher, dort wohnte. Der hatte ein paar Pappkartons auf dem Boden gebreitet, hinten in so einer kleinen Nische und da wohnte der. Und den kannte irgendwie jeder. Der lief da rum. Jeder, der da ist, kennt diesen Obdachlosen. Jeder weiß, wer das ist. Den sehr markantes Auftreten, man erkennt den immer. Und er war einfach ein richtiger Obdachloser, wie immer im Buche steht. Und so fuhr ich dran vorbei und er gehörte irgendwie zum Stadtbild. Und ich habe gedacht, ja klar, ist halt ein Obdachloser. Ne? Also lebt plötzlich hin, hat aber immer auch eine Alkoholflasche in der Nähe gehabt und so. War freundlich, aber ich dachte, ich wüsste schon, um wen es da geht. Und habe ein Urteil getroffen über diesen Menschen. Nachher habe ich erfahren, so im dritten, vierten Semester, dass der selbst nicht nur Germanistik studiert hat, mit Abschluss und Auszeichnung, sondern dass er selbst hochgradigst belesen ist und etwa so gefühlt ein Drittel bis die Hälfte aller Studenten ihre Seminararbeiten korrigiert. Damit verdient er sich ein bisschen was dazu. Im Winter übernachtet er in einer christlichen Gemeinde, die ihn aufnimmt, die haben ein kleines Zimmerchen. Wenn der Winter zu hart ist, kann er dann dort leben. Vor kurzem wurde ihm zum 50. Geburtstag eine Gesamtausgabe von einem dänischen Philosophen geschenkt, etwa diese Länge. Ja klar, da lag ich mal ganz schön daneben, oder? Und da ist mir erst aufgefallen, dass zu denken, jemanden zu bevorzugen oder besonders zu behandeln, wir denken uns immer da rein und glauben, das ist so einfach, das nicht zu tun und Menschen in keine Schublade zu stecken. Aber irgendwie ertappt man sich selbst dabei, dass es doch häufiger passiert, als wir das wollen. Und dass es schlimmer ist, als wir denken. Ganz besonders bringt das auch die Bibel auf den Punkt in einer Schrift des Jakobus. Also Jakobus, der das geschrieben hat, war der Bruder von Jesus gewesen. Er ist später zum Glauben gekommen erst. Am Anfang war er Jesus noch skeptisch gegenüber. Er ist zum Glauben gekommen und schreibt jetzt einen Brief an verschiedene Gemeinden. Könnt ihr euch vorstellen, da gab es junge Gemeinden, die sind ganz frisch aus dem Boden geschossen und die brauchten Hilfe, Hilfestellung, ein bisschen Weisung. Worum geht es eigentlich? Was ist wichtig? Was sollen wir eigentlich tun? Und der sagt etwas zu diesem Thema, und das finde ich ganz außergewöhnlich. Und das wollen wir uns jetzt miteinander angucken. Jakobus schreibt, meine Geschwister, also es ist eine Anrede an Christen, nicht seine leiblichen Geschwister, sondern er spricht zu Menschen, die den gleichen Glauben haben wie er. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie er mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdiensten kommt ein vornehm gekleideter Mann, Gucci, mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer und mit zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit den vornehmen Kleidern besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während er zu dem Armen sagt, bleib du da drüben stehen oder setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden. Messt ihr da nicht eure eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Die Punkte, die Jakobus hier nennt und weitergibt, sind welche, die nicht nur für Gemeinden damals wichtig waren, sondern ich glaube, die haben eine hohe Relevanz auch für uns hier in Stade heute und auch für dein ganz persönliches Leben. Jakobus möchte uns herausfordern. Und ich glaube, er möchte uns herausfordern, noch weit mehr, als es auf den ersten Blick der Fall ist. Denn wir könnten ja sagen, okay, das ist, wenn ich den Bibeltext so lese, was ist das Ergebnis? Ich soll Menschen nicht nach äußerlichen Kriterien beurteilen, also nicht nach seiner Kleidung oder seinem Reichtum beurteilen. Ich glaube aber, dass es Jakobus hier um noch viel mehr geht, als nur um die äußerliche Erscheinung, um den Reichtum, den zur Schau gestellten Reichtum eines Menschen. Gleich im ersten Vers sagt er gerade heraus, der Umgang mit Menschen soll sich nicht nach ihrem Status oder ihrem Ansehen richten. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir mit allen Menschen gleich schlecht umgehen sollen. Also das ist natürlich klar. Vielmehr soll unser Umgang miteinander von einer ganz bestimmten Einsicht geprägt sein, die in der Bibel eine ganz große Rolle spielt. Und zwar, nach der Bibel sind wir Menschen nicht einfach nur unterschiedliche einzelne Wesen, die so vor sich hin leben, sondern wir sind Geschöpfe Gottes. Das bedeutet, Gott hat uns geschaffen und daraus folgt, dass wir Menschen als seine Geschöpfe einen besonderen Rang, einen besonderen Status haben. Einfach nur, weil wir Menschen sind. Das nennt sich die Gottesebenbildlichkeit. Dabei bedeutet nicht, dass Gott so aussieht wie wir und ein Gesicht hat und Hände hat wie wir. Das ist klar. Aber unser Wesen, unser Sein spiegelt etwas von Gott wider. Und zwar bei jedem Menschen. Unabhängig davon, woher er kommt, wie viel er verdient, was er kann oder was er nicht kann, ob er behindert ist oder nicht, ob er aus irgendeinem fremden Land stammt oder nicht, oder jede andere Sache, die ihr einfügen wollt. Ob klein, ob groß, ob Baby oder Senior. All diese Dinge spielen da keine Rolle. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und als solches müssen wir es auch behandeln. Diesen Menschen müssen wir mit Respekt und Würde behandeln. In der Gemeinde soll das genauso sein. Das heißt, wir sollen einander behandeln, nicht nach Aussehen, nicht nach Klasse, nicht nach Rang, nicht nach Einkommen, sondern als Geschöpfe Gottes und sagen, du bist wertvoll. Ganz egal, ob du der Obdachlose aus Tübingen bist oder ein bekannter Professor oder Gelehrter. Das ist bedeutungslos. Das bedeutet, Ansehen hat in erster Linie nichts damit zu tun, wie wir Menschen einander sehen, sondern wie Gott uns sieht. Und Gott sieht uns als seine geliebten Geschöpfe. Und das sollen wir einander auch geben. Das Problem damals ist nicht von der Hand zu weisen gewesen. Stellt euch mal vor, das ist eine junge Gemeinde, überwiegend arme Menschen sind zum Glauben gekommen am Anfang. Jetzt sind da Menschen da, sitzen gemeinsam dort und auf einmal gibt es jemanden, der interessiert sich für den Gottesdienst. Man könnte sagen, das ist ein Gottesdienstbesucher. Und dann kommt jemand rein, der wirklich mächtig ist, der wirklich was zu sagen hat, der in der Stadt hochgeachtet ist, der bedeutsam ist, alle haben Respekt vor ihm, jeder kennt ihn. Und der interessiert sich für den christlichen Glauben. Sagen sich die Leute natürlich, das ist doch großartig, was wir mit dessen Hilfe alles bewirken können. Wir verlieren diesen Status als Sekte oder als so komische kleine Gruppe, die so verrückte Ansichten hat. Und was der vielleicht auch alles für uns für ein gutes Wort einlegen könnte. Das ist doch großartig. Der könnte uns so eine Unterstützung sein, wenn der sich zu unserer Sache stellt. Das ist doch toll. Ihr merkt, der Grund, weswegen er gut behandelt wurde, muss nicht einfach nur Oberflächlichkeit sein, sondern vielleicht hatten die auch ein paar gute Gedanken und sagten sich, modern könnte man sagen, Networking, das ist der Richtige, das ist so ein Influencer, der hat was zu sagen und auf den hören andere. Lasst uns doch schauen, dass wir uns mit dem gut stellen, dass wir den gut behandeln, dass der sich hier wohlfühlt. Und ihr merkt, auf einmal dreht sich irgendwie ziemlich viel um diesen einen Menschen. Und Jakobus sagt, wenn im gleichen Moment ein Armer reinkommt, ein Obdachloser mit dreckigen, hier steht sogar wortwörtlich wirklich stinkenden, schmutzigen Kleidern, daher behandelt ihr den wie den letzten Dreck. Und sagt euch, der ist ja nicht so viel wert, der kann uns nicht so viel bringen, der ist nicht so wertvoll für unsere Sache, so auf den ersten Blick heraus. Und so handelten Menschen dann damals. Die Folge finden wir hier in Vers 2. Da sagt er, Es kommt eben auch ein Zerlumpter rein. Und dann Vers 3, wenn ihr nun dem mit vornehmer Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zum Armen sagt, bleib du doch da drüben stehen oder setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden. Die Folgen sind klar. Offensichtlich werden die beiden ganz, ganz unterschiedlich behandelt. Und ganz intuitiv merkt ihr vielleicht schon, das ist doch eigentlich unfair, oder? Da sagt man doch gleich, das geht nicht. Das ist doch ein wertvoller Mensch. Warum geht man da so übel mit dem um? Und dann sind wir in eine Falle getappt, weil wir dann aus der Position einer moralischen Überlegenheit urteilen und sagen, ja, uns wird das ja nie passieren. Wir würden das ja sofort erkennen. Wir sind ja allen gegenüber gleich. Die damals haben das vielleicht gemacht, aber wir doch nicht. Wir wissen das doch. Ne? Wir haben das doch gelesen. Das ist doch klar. Ich möchte euch mit reinnehmen, weil ich glaube, dass es für uns genauso schwierig ist für die Menschen damals. Und zwar, Unterschiede zwischen Menschen zu machen und jemanden zu bevorzugen, das kann aufgrund des Status und der Macht sein, das ist uns vielleicht noch deutlich. Es gibt aber auch noch andere Dinge, wie wir Menschen bevorzugen können und damit letztendlich unserem Glauben Schaden tun. Zum Beispiel Sprache oder Herkunft. Sprache oder Herkunft. Das gibt es zum Beispiel in manchen Orten auf der Welt, da gibt es Gemeinden, wenn man da nicht den Dialekt spricht der Menschen, die dort sind, dann wird man erstmal abschätzig behandelt. Oh nee, Norddeutscher. Der kann ja nicht mal schwätzen, gescheit. Oder auch beliebt gerade Hautfarbe. Menschen, die nach Hautfarbe oder Nationalität beurteilt werden. Dass man sich denkt, oh, das ist doch ein Migrant, ist ja klar, woher der kommt oder was den bewegt oder warum der hier ist. So schnell wird da geurteilt. Oder vielleicht Intelligenz, ist es vielleicht ein fähiger Leiter, könnten wir uns den warm halten, dass der in der Gemeinde mal Verantwortung übernimmt. Oder stellt euch mal vor, ihr seid in einem Musikteam und sagt, ihr habt einfach zu wenig Musiker. Und auf einmal kommt durch die Tür ein junger Mann im besten Alter, der sagt, ich bin Profimusiker, ich bin gerade hergezogen. Und sagt sich, kann ich hier vielleicht irgendwie in der Gemeinde mitarbeiten? Und im gleichen Zug kommt jemand rein, der ganz unscheinbar ist, der vielleicht ja, Schwierigkeiten hat, auf Menschen zuzugehen. Ihr merkt, es ist irgendwie sehr, sehr leicht, sich da hinreißen zu lassen und zu sagen, na klar, der ist doch ein super Mitarbeiter, das ist doch ein Geschenk vom Himmel. Aber derjenige, der unauffällig ist, der wird dann doch schneller übersehen, oder? Auf einmal wird es dann ganz schön schwer, unvoreingenommen zu sein. Warum ist es aber falsch, Menschen so zu bevorzugen, auf diese Art und Weise? Das Erste ist ganz offensichtlich und sagt Jakobus gleich zu Beginn. Er sagt, Bevorzugung ist im Grunde, steht im Widerspruch zu Gottes eigener Einstellung. Bevorzugung von Menschen aufgrund von diesen Dingen widerspricht selbst Gottes Wesen. Er handelte anders und handelt anders und das sollen wir eben auch tun. In der Bibel ist es im Grunde so, dass wir sehen können, wie Gott handelt und wir sollen das abbilden und spiegeln. Das heißt, wir sollen uns so verhalten wie Gott. Gott liebt beispielsweise seine Feinde, deswegen sollen wir sogar unsere Feinde lieben. Hier heißt es, Gott ist ein Gott, der erwählt und er erwählt nicht aufgrund von Äußerlichkeiten. Gottes Zuwendung zu uns hängt nicht daran, dass wir in dem richtigen Moment im richtigen Land geboren wurden. Gottes Zuwendung an uns hängt auch nicht daran, ob wir eine bestimmte Intelligenz haben oder nicht oder einen bestimmten Reichtum haben oder nicht. In der Bibel wird das an ganz vielen Stellen immer wieder klar gemacht. Gott hat uns nicht uns ausgesucht, weil wir eine besondere Leistung gezeigt haben, weil wir die besten Läufer waren oder im Fußball besonders stark waren. Deswegen hat Gott uns ja nicht erwählt. Sonst heißt, das hat mit uns, mit unseren Leistungen gar nichts zu tun, sondern mit seiner Güte und seiner Gnade. Wenn wir jetzt in der Gemeinde miteinander uns gegenseitig versichern und sagen, Gott hat uns erwählt aus Gnade, ein Geschenk, nicht aus unserer Leistung heraus, und beurteilen dann aber die anderen Menschen aufgrund dieser Leistung, die wir von ihnen erwarten, dann steht das im absoluten Widerspruch. Das passt nicht zusammen. Der Grund, weswegen wir nicht manche bevorzugen sollen, ist also nicht einfach nur, weil es unhöflich ist, sondern weil es im Widerspruch steht zu dem, wofür wir eigentlich hier sind, wofür wir stehen und was uns zusammenbringt. Gott selbst heißt auch in Römer 2, Vers 11, Gott kennt kein Ansehen der Person. Gott kennt kein Ansehen der Person. Er ist nicht einer, der sich sagt, dass man besondere Privilegien hat, wenn man zu einer gewissen Klasse gehört oder wenn man genug Einfluss hat, dass man dann mal 5 Grad sein lässt. All das gehört nicht dazu. Und jetzt könnte natürlich jemand, der aufgepasst hat, sagen, naja, wenn Gott jemanden dann aufgrund seiner Armut bevorzugt, wie wir es hier lesen können, ist es nicht auch eine Bevorzugung? Schaut mal mit mir den Vers 5 an. Genau, den Vers 5 seht ihr hier vorne auch. Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Macht Gott hier nicht das Gleiche? Sagt sich Gott quasi aus, gut, Reichtum ist nicht der Grund, weswegen ich jemandem mich zuwende und Gutes tue, aber Armut. Kann man sagen, ist jemand, der arm ist, prinzipiell heiliger oder näher an Gott oder beschenkter von Gott als jemand, der reich ist? Ich glaube nicht, darum geht es hier auch gar nicht. Wenn hier arm steht, das Wort, was da steht, meint so viel wie nicht nur materielle Armut, dass man sagt, ich habe nicht genug zum Leben oder kein Dach über dem Kopf, sondern in diesem Wort steckt auch so etwas wie angewiesen sein, bedürftig sein, demütig sein. Hier geht es also nicht nur um Menschen, die einfach nur wenig Geld haben, sondern hier geht es um Menschen, die ihre Bedürftigkeit und ihre Abhängigkeit von Gott leben, verstehen und ernst nehmen in ihrem Leben. Es geht also nicht darum, dass jemand, der reich ist, prinzipiell es schwerer hat oder es schlechter steht vor Gott und jemand, der arm ist, prinzipiell besser. Das ist damit gar nicht gemeint. Man wird nicht zum Heiligen, einfach nur, weil man kein Geld hat. Viel wichtiger ist die Frage, was diese Erwählung darstellt. Gott sucht sich Menschen aus, nicht aufgrund von ihrer Leistung, deswegen dürfen wir Menschen auch nicht selektieren aufgrund ihrer Leistung oder dem, was sie uns vielleicht bringen können. Und seien die Gründe noch so fromm. Der zweite Grund bedeutet, Bevorzugung steht im Widerspruch zum Gebot der Liebe. Bevorzugung steht im Widerspruch zum Gebot der Liebe. Das Liebesgebot in der Bibel ist ganz, ganz zentral und wichtig. Als Jesus gefragt wurde, sag mal jetzt von all den Regeln und Gesetzen, die es gibt, was ist jetzt wichtig? Da sind zwei Dinge wichtig. Das erste, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, also mit allem, was du bist, mit deinem Verstand, mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen, mit deinem Handeln, mit allem. Und der zweite Satz ist, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Das wird auch manchmal das königliche Gesetz genannt. Und davon lesen wir in den Versen direkt im Anschluss, die Verse 8 und 9. Da heißt, schreibt Jakobus, nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie er mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Harte Worte. Jakobus schreibt die an Menschen, die mit dem Alten Testament, also dem ersten Teil der Bibel, gut vertraut waren. Die meisten waren aus so einem jüdischen Background und kannten das Ganze und wussten, dass es viele Gesetze gab. Und ganz beliebt war, dass man eine Rangfolge eingeführt hat und gesagt hat, da gibt es so die ganz, ganz schlimmen Sachen, die zu übertreten, das ist ganz furchtbar. Und dann gibt es so die anderen, die Kleinigkeiten, die sind nicht ganz so schlimm, so lässlich, die sind nicht so bedeutsam. Jakobus macht hier klar, dass derjenige, der dieses Gebot gegeben hat, du sollst deinen Nächsten lieben, der gleiche ist, der auch gesagt hat, du sollst niemanden umbringen. Und sagt, wenn ich das eine übertrete, werde ich das anderen auch schuldig. Ich übertrete nämlich als ganzes Gottes Gebot. Er sagt das, um uns die Augen zu öffnen und uns zu warnen. Und sagt, gebt euch nicht der Illusion hin, dass man diese kleinen Dinge, diese zwischenmenschlichen Dinge, die es so gibt, dieses einander, wie man wir einander behandeln, dass das weniger wichtig wäre als irgendetwas anderes. So die großen Sachen, dass man niemanden ermordet. Jakobus sagt, das ist beides wichtig, beides zentral und schiebt es nicht einfach als eine Nebensächlichkeit oder vielleicht ein Gebrauch, dass man sagt, in Norddeutschland geht man halt so mit Menschen um oder im Süden oder in einem anderen Land. Schiebt es nicht auf Kultur, sondern nimmt es ernst und nimmt Gott an der Stelle ernst. Vor allen Dingen aber bedeutet es zwei Dinge. Wenn Bevorzugung im Widerspruch zum Liebesgebot steht, steht es im Widerspruch zum Liebesgebot gegenüber beiden Personen, die hier genannt sind in dem Text. Sowohl gegenüber dem Armen als auch gegenüber dem Reichen. Gegenüber dem Armen ist es ganz, ganz offensichtlich, oder? Der wird an den schlechtesten Platz im Raum gesetzt. Oder zu meinen Füßen quasi, da wo es noch mieft, da soll er sich mal hinsetzen. Da denken wir, ja klar, Liebe ist das irgendwie nicht, das ist mehr so Pragmatismus höchstens. Aber wieso ist es nicht Liebe gegenüber dem Reichen? Begegne ich dem in Liebe, In dem Moment, wo ich sage, komm, setz dich an den besten Stuhl, ich habe alles für dich vorbereitet, hier, bitte. Schön, dass Sie da sind, ich freue mich unheimlich, dass Sie da sind. Was ist da das Problem? In dem Moment begegne ich dem Menschen gar nicht mit Liebe, sondern ich begegne ihm letztendlich mit dem Wunsch, dass er etwas für mich tut. Ich benutze diesen Menschen für meine Zwecke. Er soll mir Sicherheit geben, er soll mir Anerkennung verschaffen oder der Organisation, zu der ich gehöre. Letztendlich begegne ich auch diesen Menschen nicht mit Liebe, den ich so hofiere und alles bereite für ihn, sondern letztendlich benutze ich ihn wie ein Instrument. Ich will etwas von ihm haben, durch seine Anwesenheit oder durch seinen Einfluss, und das mache ich geltend. In beiden Fällen verstoße ich gegen das Liebesgebot. Ich begegne ihm nämlich nicht wirklich mit Liebe, sondern mit dem Gedanken vom Nutzen. Er soll mir was helfen, er soll mir irgendwo die Türen öffnen. Also beiden begegnen wir in dem Fall nicht mit Liebe, weder dem, den wir bevorzugen, noch dem anderen. Und zuletzt bedeutet das auch, Bevorzugung bedeutet letztendlich, dass ich mich selbst an Gottes Stelle setze. Davon lesen wir in Jakobus 2, dem Vers 4. Jakobus 2, Vers 4. Da wirft uns Jakobus vor, messt ihr da nicht eure eigenen Reihen mit zweierlei Maß und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen. Jakobus spottet ein bisschen, also der hat auch ein bisschen Zynismus da und sagt, ihr spielt euch auf und in der Art und Weise, wie ihr das macht, werdet ihr letztendlich zu Richtern, weil ihr maßt euch ein Urteil über einen Menschen an. So wie ich damals bei dem Obdachlosen in Tübingen, da habe ich mir ein Urteil angemaßt. Da habe ich gesagt, ja, ne, so und so ist der, so und so verhält er sich. Und in meinem Urteil dachte ich auch immer, das ist jetzt kein Urteil, was ich treffe, das ist ja einfach nur eine objektive Beobachtung. Ne? Ich gucke ja nur hin und sage, was ich sehe. In Wirklichkeit war es aber ein Urteil über einen Menschen gewesen. Ich habe einen Menschen verurteilt, einfach nur aufgrund seines Äußeren. In dem Moment habe ich mich zu einem Richter gemacht. Und hier wird ganz klar gemacht in der Bibel, derjenige, der Einzige ist, der dieses Urteil treffen kann, ist Gott selbst. Nicht ich, nicht meine Eltern, nicht meine Freunde, sondern er. Das bedeutet natürlich dann auch, die Urteile von anderen Menschen haben nicht das Recht, mich zu vernichten. Nun aber zur letzten Frage, wie werde ich denn frei von sowas, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich vielleicht auch zu denen gehöre, die Jakobus hier meint, die er ermahnt. Was mache ich denn jetzt? Wie kann ich von solchen Urteilen und Gedanken frei werden, wenn ich schnell dabei bin, Menschen in solche Schubladen zu stecken, abzuurteilen oder ganz unterschiedlich zu behandeln? Der Schlüssel dafür, den finden wir im ersten Vers, den wir gerade gehört haben, in Jakobus 2, Vers 1. Da schreibt er, meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Wo wir das Wort Herrlichkeit hier im Deutschen stehen haben, steht auch, im Griechischen bedeutet das genauso, das gleiche Wort wie Ehre. Ihr merkt, Jakobus spielt ein bisschen mit dem Gedanken der Ehre. Er nimmt hier ein Wortspiel und sagt, Jesus Christus ist der Einzige, dem wirklich Ehre gebührt, den wir ehren sollen in vollem und ganzen. Er ist der König der Herrlichkeit und der Ehre. Er ist der Herr aller Herrlichkeit. Das Problem, was wir nur haben, ist, dass wir versuchen, Ehre von Menschen zu bekommen. Also, dass wir versuchen, uns gut zu stellen mit den einflussreichen, den wichtigen Menschen. Das ist das Problem. Wir suchen die Ehre an falscher Stelle. Die Lösung ist nun genau, dass wir damit ernst machen, was er hier schreibt. Die Lösung ist, dass wir erkennen, dass Jesus Christus der Herr der Herrlichkeit ist. Weil Jesus der Herr aller Ehre ist, müssen wir nicht länger um Sehnsucht und Ehre und Anerkennung buhlen und streiten. Wenn wir erkennen, dass er derjenige ist, der Ehre verdient hat und er derjenige ist, der am Schluss dieses Urteil treffen wird über unser Leben und niemand sonst, dann werden wir frei, zurückzutreten und zu sagen, ich muss es deswegen nicht selbst tun. Ich muss nicht urteilen, ich muss niemanden schlecht behandeln. Ich muss niemanden zurücksetzen und andere bevorzugen. Das muss ich gar nicht mehr, wenn ich verstehe und erkenne, dass er derjenige ist, der das Urteil trifft und er derjenige ist, der Herr der Ehre selbst ist. In dem Bekenntnis zu diesem Herrn der Herrlichkeit steckt also immer ein befreiendes Element. Wenn ihr das Wort Bekenntnis hört, dann denkt man an zwei Dinge, glaube ich. Vermutlich. Also ich würde für mich persönlich, intuitiv würde ich sagen, wenn ich sage, ich bekenne Christus, ich bekenne Gott, dann denken die einen, dass man so sagt, ich spreche ein Glaubensbekenntnis vor. Es gibt zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis, da stehen wir auch als christliche Gemeinde dahinter. Das ist ein ganz bekanntes. Und ich habe auch gehört, die BUler, also die Teens, die gerade biblischen Unterricht machen, die lernen auch dieses Glaubensbekenntnis. Man kann sich vorstellen, das ist eine Kurzform des christlichen Glaubens. Man kann sagen, das ist so die Headlines, die wichtigsten Überschriften. Was gehört zum christlichen Glauben dazu? Was ist wichtig dort? Bekenntnisse dieser Art sind nicht wichtig, einfach nur, weil sie Informationen enthalten, sondern weil da drin eine befreiende Kraft steckt. Und zwar Befreiung vor ganzen vielen Missverständnissen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich glaube an Gott, den Vater, dann steckt da ganz viel drin. Da steckt zum Beispiel drin, an was ich alles nicht glaube. Ich glaube nicht an Schicksal, ich glaube nicht, dass da oben irgendwo ein Despot sitzt, der es mit mir so mit mir umgeht, wie er möchte, oder dass da oben ein Gott sitzt, dem ich einfach egal bin. Sondern das heißt, da ist ein Vater oben. Das hat eine Kraft und das verändert was in meinem Leben. Das Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Herrn aller Herrlichkeit, hat genauso Kraft. Das verändert unseren Blick, unser Herangehen, unsere Intuition, unser Wunsch, unsere Wunschvorstellungen, wie wir mit anderen umgehen wollen. Im Bekenntnis zu Jesus Christus liegt Kraft. Und im Bekenntnis zum Herrn der Herrlichkeit liegt die Lösung des Problems, wie wir mit anderen gerechter umgehen können. Stellt euch vor, dass das ist wie die DNA. Der Inhalt unseres Glaubens ist wie die DNA, aber die will wachsen, die will sich ausdrücken, die will im Grunde einen Menschen komplett formen. Die Informationen sind alle da, in jeder Zelle meines Körpers, aber das bin ja noch nicht ich. Es soll wachsen, es soll lebendig werden und es soll greifbar werden. Das, was wir bekennen, das, was wir miteinander beten, was wir miteinander singen in den Liedern, all diese Dinge sind wie die DNA, die in unserem Leben greifbar werden soll. Und deswegen möchte ich uns alle und mich selbst auch ermutigen und den Kopf waschen an dieser Stelle und sagen, bevorzugt niemanden aufgrund von Äußerlichkeiten, Fähigkeiten oder anderem, sondern nehmt sie ernst als Geschöpfe Gottes und ehrt Gott, indem er sie mit Liebe behandelt. Wir wollen zum Abschluss der Predigt miteinander das Glaubensbekenntnis singen. Und zwar gibt es das auch in Notenform und Liedform. Und das wollen wir zum Abschluss der Predigt als Bekenntnis zu Gott und für Gott miteinander singen. Und dazu seid ihr alle ganz herzlich eingeladen.